SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Guten Abend, mein Name ist Carsten Otte und ich freue mich, Sie zum Gespräch über die SWR Bestenliste im Februar zu begrüßen in der Mediathek in Bühl. Seit nunmehr fast 50 Jahren wählen jeden Monat 30 Literaturkritikerinnen und Kritiker aus dem deutschsprachigen Raum 10 Bücher auf die SWR Bestenliste. Und heute Abend sind zu Gast auf dem Podium Nicola Steiner. Sie war langjährige Literaturredakteurin beim Schweizer Rundfunk und ist jetzt Leiterin des Zürcher Literaturhauses. Auch dabei ist Helmut Böttiger, Literaturkritiker unter anderem bei der Süddeutschen Zeitung, und Christoph Schröder, Literaturkritiker unter anderem beim Deutschlandfunk. Aus den 4 Büchern der SWR Bestenliste im Februar, die wir heute besprechen, lesen Isabelle de Mee und Johannes Wördemann. Vielen Dank, dass Sie alle da sind. Das erste Buch, über das wir heute Abend sprechen, steht auf Platz 10 der SWR Bestenliste im Februar. Es ist der Debütroman der 1986 geborenen Autorin Inga Machel. Auf den Gleisen heißt das Buch, das im Rowohlt Verlag erschienen ist. Erzählt wird die Geschichte von Mario, der seinen Vater verloren hat, als er Mitte 20 war. Der Mann hat sich vor einen ICE geworfen. Übrig geblieben ist nur ein Winterstiefel. Nicola Steiner, am Anfang des Romans nähert sich der Ich-Erzähler dem depressiven Vater über eine Art Bildergalerie. Was zeigen diese Aufnahmen und wie werden da die familiären Verhältnisse im Folgenden erzählt?
Ja, es ist etwas übrig geblieben vom Vater, und das ist zum einen ein Umschlag mit verschiedenen Fotos aus dessen Leben und verschiedene Kleidungsstücke, also Pullover, die er sich noch bewahrt hat, die er ab und zu trägt, dieser Mario. Und er schaut sich jetzt ein Foto nach dem anderen an. Das sind Schnappschüsse aus dem Leben des Vaters, aus unterschiedlichen Zeiten, auf denen Mario erkennt, dass der Vater ein eigenes Leben hatte, eine Vergangenheit hatte, einmal glücklich verheiratet war mit der Mutter und verschiedene Situationen abgebildet hat. Und im Zuge dessen wird ihm noch einmal bewusst, als er die Fotos anschaut, wie sich der Vater verändert hat im Laufe seines Lebens. Der war depressiv, hochdepressiv, aber nicht immer natürlich. Es gab glückliche Momente, und Mario vergegenwärtigt sich eben auch, dass es ein Leben gab, was außerhalb seines eigenen Lebens mit dem Vater stattgefunden hat. Und das ist für ihn ein bisschen irritierend und schwer zu fassen, weil er wahnsinnig einen ganz großen Anspruch auf seinen Vater hat und Wert darauf legt, dass es im Grunde genommen sein Vater war und dass so ein bisschen eine abgekapselte Beziehung ist zwischen den beiden.
Was erfahren wir über die Mutter? Ganz kurz noch dazu.
Die Mutter wird als sehr kalt dargestellt. Die ist eine Schablone, die sich irgendwie immer entzogen hat, die sich um die Kinder nicht wirklich gekümmert hat, die wirklich schemenhaft war und im Grunde genommen auch natürlich, das wird ziemlich bald sichtbar, sehr überfordert war mit der ganzen Situation, mit diesem Vater, der eben in der Depression immer wieder verschwunden ist und der ganzen Familie letztendlich das Leben schwer gemacht hat, aus bekannten Gründen.
Und der Text, den wir dann lesen, der ist in gewisser Weise eine Art literarische Trauerarbeit, und die ist geprägt von einer gewissen Obsession, so könnte man sagen. Mario zieht dann irgendwann, der Tod ist schon einige Jahre her, durch Berlin und trifft einen Mann, der ihn auf irgendeine Weise an den Vater erinnert, und er nennt ihn einfach nur P. Punkt. Vielleicht heißt das Papa oder auch nicht, das wissen wir nicht so genau. Und damit sind wir eigentlich schon bei der Lesestelle. Johannes Wördemann liest auf den Gleisen. Bitte sehr.
Das erste Mal sah ich P. an einem Nachmittag, der mir wie kurz nach Sonnenaufgang vorkam. Ich erkannte ihn sofort, ohne genau zu wissen, woran. Fast so, wie man sich selbst erkennt. Oder vielleicht eine Jahreszeit, einen vertrauten Geruch. Er erkannte mich nicht. Ich blieb auf dem Vorplatz der Arkaden stehen wie jemand, der etwas vergessen hatte. Das Telefon, den Nachnamen eines Freundes oder den Grund, sterben zu wollen. Und ich sah ihn an wie durch eine Wolke. Er trug eine große blaue Jacke und Trainingshosen. Das weiche Haar war mehr grau als schwarz und strähnig, aber wie seit ich denken konnte, zurückgekämmt. Der Bart ein bisschen länger und irgendwie stumpfer als früher. Mit Daumen und Zeigefinger der rechten Hand hielt er eine Zigarettenkippe, obwohl er nie geraucht hatte. In der linken eine Plastiktüte. Er lief nach vorne gebeugt, den Blick gesenkt auf die Straße an mir vorbei, hinein in den kleinen Tunnel, der zur S-Bahn führte. Am Seiteneingang zum Einkaufszentrum blieb er stehen. Ich sah seinen festen, warmen Rücken, Qualm, den er ausblies, Und dann verschwand er in der automatischen Drehtür. Die leer gewordene Stelle betrachtete ich so lange, bis ein anderer Körper nach draußen kam und darüber lief. Ich weiß nicht, warum ich ihm nicht folgte. Ich zog es nicht in Erwägung, das kann ich sicher sagen. Und auch, dass plötzlich die Uhr über der Treppe zum Bahngleis gestochen scharf, wie entschlossen zu töten, einen Schlag nach vorne machte. Worauf ich zu den Stufen rannte, ein paar träge Passanten wegdrängte, dann in der Bahn saß und mich auf dem Weg zu meinem Therapeuten befand. Am Tag darauf traf ich ihn wieder. Ich fand, dass er ziemlich kaputt aussah, obwohl sein Gesicht ganz glatt schien. Fast so, als würde es zerfließen. Ich war schwer verkatert und telefonierte gerade mit einem Pflanzenhändler aus Altmariendorf, der zu Dumpingpreisen menschengroße Palmen bei eBay verkaufte. Ich wollte eine und jetzt las er mir aus seinem Terminkalender vor. P. lief direkt in meinen Weg. Er trug dieselben Sachen wie am Tag davor, hielt wieder eine schon durchgerauchte Zigarette und blickte beim Gehen auf das Kopfsteinpflaster. So schnell ich konnte, sagte ich noch ein paar Sätze ins Telefon, legte dann auf und sah mich um, aber da war P. bereits vorübergezogen, überhaupt nicht mehr sichtbar. Anfallartig brach ich in Tränen aus, aber keine 30 Sekunden später hörte ich auf und ich fühlte nichts mehr.
Johannes Wördemann las aus Auf den Gleisen von Inga Machel, erschienen im Rowald Verlag, Platz 10 der SWR-Bestenliste im Februar. Vielen Dank. Christoph Schröder, man ahnt ja bei dieser Stelle schon, dass Mario diesen P. noch häufiger begegnen wird, noch häufiger treffen wird, ihm vielleicht auch hinterherlaufen wird. Welche Rolle spielt denn dieser Mann in seinem Leben und wie plausibel ist dieses etwas einseitige Verhältnis dann beschrieben?
Ich finde, das ist extrem gut gemacht. Dieser P. ist ja eine Projektionsfigur tatsächlich und ich glaube, man kann sagen, dass Mario auf den Spuren dieses P., den er ja nicht anspricht, ja, also er folgt ihm auf seinen sehr erratischen Wegen durch die Stadt. Es kommt dann auch immer wieder zu Begegnungen mit den gleichen Menschen. Das ist so, ja, er ist ein Junkie, das ist so ein bisschen halbkriminelles Milieu, in dem er sich da bewegt. Und ich glaube, er läuft da auf diesen Wegen hinter P. hinterher, der natürlich nicht sein Vater sein kann, das ist klar. Also dieses Erkennen funktioniert nicht auf einer optischen Ebene, sondern auf einer anderen. Er läuft seine Traumata ab, glaube ich, kann man so sagen. Er läuft seine Familiengeschichte noch einmal ab und das finde ich formal so ungeheuer geschickt und raffiniert gemacht in diesem Buch, wie sich die Wege in der Gegenwart von Mario, auf denen er diesem P. folgt, mit der Erinnerung immer wieder ablösen und verbinden und eins werden und dann auch wieder trennen. Und das ist ganz unmerklich und ganz subtil gemacht und funktioniert ganz, ganz hervorragend.
Helmut Böttiger, sehen Sie das auch so? Vielleicht muss man das noch ergänzen. Es gibt ja nicht so viele Debütromane, Erstlinge, die auf der SWR-Bestenliste zu finden sind. Also ist diese Rollenprosa, es ist ja eine gelungen?
Ja, das ist schon sehr erstaunlich, das handwerklich sehr geschickt gemacht. Man merkt, dass da vorher auch sehr viel gearbeitet wurde an der Konstruktion. Und ich habe mir überlegt, wie plausibel ist das, wie auch die Frage ja schon in der Luft lag, dass der Vater so einen Wiedergänger in diesem P findet. Und dieser P-Punkt, das spielt natürlich mit der Zuweisung Papa. Dieser P ist absolut Junkie-Milieu, Penner-Milieu in Berlin. Das wird auch sehr grell, sehr drastisch dargestellt. Wie ist da die Verbindung zu dem Vater? Was relativ diffus bleibt, ist der soziale Hintergrund. Auch der Ich-Erzähler selber bleibt eigentlich relativ diffus. Die Scheinwerfer liegen eigentlich, wenn man das liest, auf dieser Figur des P. und auf der Darstellung dieses Milieus in Berlin, dieses obdachlosen Penner-Milieus, Junkie-Milieus. Und da habe ich den Verdacht, es ist in den letzten Jahren etwas passiert in der deutschen Gegenwartsliteratur vor ein paar Jahren, hat man sich darüber beklagt, dass immer nur Bürgerkinder, Akademikerkinder über ihre Sozialisation mit Mama und Papa schreiben und welche Konsumdifferenzierungen es da gibt. Und seit ein paar Jahren gibt es ein neues Modewort, das heißt Klassismus. Das ist aus Frankreich importiert worden, Didier Eribon, Rückkehr nach Reims. Es gibt ja auch sowas wie eine Unterschicht. Und es fällt auf, dass in den letzten Jahren die Unterschicht oder was immer man sich darunter vorstellt, plötzlich zum Thema wird in deutschen Gegenwartsromanen. Also durch durch so einen Reimport aus Frankreich. Und das ist, glaube ich, der Impetus dieses Romans. Da wird ein Milieu dargestellt, das in dem wohlsituierten Milieu der deutschen Bürgerkinder, die ja sich mit Literatur noch beschäftigen, eigentlich kaum eine Rolle spielt. Und diese Sache mit dem Klassismus ist das geheime Thema dieses Romans. Und ich habe den Verdacht gehabt, dass die Vatergeschichte, die Konstruktion eigentlich so ein Aufhänger ist, um dieses Unterschichtsmilieu genauer zu beschreiben, weil die psychologische Verbindung zwischen Erinnerung, Traumatisierung durch den Tod des Vaters, das liegt ja auch schon ein paar Jahre zurück, und dieser Figur, da, das bleibt dann dem Leser überlassen, wie der die Verbindung zieht. Und mir ist es nicht so schlüssig erschienen, dass von vornherein dieser P diese Vaterimago aktualisiert.
Für mich ist es wirklich ein ganz spezieller Unterschichtenroman. Es ist kein normaler Unterschichtsroman oder Klassizismusroman in dem Sinne, ja, oder also Klassenroman, weil es ist so unglaublich gut beschrieben, wie, und zwar beide Milieus, ja, sowohl das Milieu von P als auch das Milieu von Mario, der ja in Rückblicken immer wieder auf seine eigene Familiengeschichte referiert und das untersucht und immer wieder zurückgeht. Und in Nebensätzen, in ganz kleinen Nebenschilderungen erfährt man ganz viel über die familiären Verhältnisse, dass der Vater beispielsweise bis ins Alter von 16 Jahren mit dem Großvater zusammen baden musste. Das wird nicht weiter ausgedeutscht, aber es steht da. Es gibt einen Nebensatz, wo Mario aus der Ich-Perspektive sagt, er hat irgendwas erledigt und er setzte sich ins Auto und fuhr zu der Frau, mit der er seine Freundin gerade betrog. Basta. Also das sind so ganz kleine Hinweise darauf, auch wie kaputt diese Familie zu weiten Teilen ist. Ja, Mario, der mit 9 anfängt zu trinken und zwar wirklich Schnaps zu trinken und sich regelmäßig so wegballert, dass er die Erinnerung verliert, dass er in seiner eigenen, entschuldigen Sie, Kotze aufwacht. Ich habe lange nicht mehr so einen abgründigen Roman gelesen, der ganz, ganz tief reingeht in die Szenerie, wo es wirklich wehtut und auf eine ganz nüchterne Art und Weise das schildert und sich nicht daran in dem Sinne labt, ja. Also ich finde, das ist wirklich nochmal ein anderer Blick auf Unterschicht, als ich es in den letzten Jahren mit diesem ganzen Thema Klassizismus gelesen habe.
Aber das ist ja eine DDR-Geschichte. Also der Vater kommt aus der DDR. Also von daher muss man Unterschichtserfahrung noch ein bisschen differenzieren. Ja. Und das ist eben die Frage, inwieweit diese Verbindung da schlüssig ist. Aber ich habe ja einige Bemerkungen schon dazu gemacht.
Ich kann vielleicht an beides anschließen, was Sie gesagt haben, weil ich habe mit dem angefangen, was mir sehr gefällt an dem Roman. Das, was Helmut Böttiger jetzt formuliert hat, war auch mein Unbehagen, vielleicht in einer etwas anderen Form. Also ich fand den Anfang mit den Bildern wahnsinnig stark und das Ende, wo man dann nochmal so auf eine Reflexionsebene, da ändert sich ja auch der Tonfall, kommt sehr, sehr stark. Und in den Mittelteil hatte ich das Gefühl, um das salopp zu sagen, diese Autorin will möglichst krass sein. Und das ging so ein bisschen so in Richtung Sozialgeisterbahn. Die Autorin Inga Machel ist der gleiche Jahrgang wie Anne Raabe, also auch 1986. Und das hätte ich gerne mal diskutiert, inwieweit diese DDR-Sozialisierung zu diesem Familienzerfall beigetragen hat, möglicherweise. Das ist ein interessanter Punkt. Aber nur eines noch dazu, dieser Absturz von Mario, der säuft, der ballert sich weg, der landet dann natürlich 3 Monate im Krankenhaus. Die Tante, die Schwester des Vaters, hat 17 Suizidversuche hinter sich und beim letzten hat sie 15 Mal mit dem Messer auf sich selbst eingestochen. Natürlich hat Marios Bruder auch Suizidversuche hinter sich und das ist mir mit Verlaub dann alles echt ein bisschen dick.
Vielleicht nehmen wir einen Gedanken auf, der mir ganz interessant zu sein scheint, weil Sie es auch schon angedeutet haben, Herr Böttiger. Es handelt sich eben nicht, um das kurz einzuflechten, um einen Roman, der die politisch-historischen Rahmenbedingungen ausbuchstabiert, siehe Anne Raabe. Man hat zeitweilig den Eindruck, dass diese Geschichte in einem luftleeren historischen Raum spielt. Und ist das sozusagen dann auch ein Erzählproblem für den Text, Herr Böttiger?
Also die Erzählhaltung ist auf den ersten Blick raffiniert, weil es ist eine Ich-Erzählung. Wenn man eine Ich-Erzählung hat mit kurzen Sätzen, dann hat es sofort so eine Suggestivwirkung. Also komplexere Erzählhaltungen werden da von vornherein ausgeklammert, sondern das ist so ein Zug. Quasi durch die Ich-Erzählung wird man hineingezogen, vieles wird ausgeblendet und man gerät in die Welt, in diese Gefühlswelt dieses Ich-Erzählers. Und von daher ist da sehr viel kalkuliert an diesem ganzen Buch. Und da das ist auch gut gemacht. Also das muss man sofort dazu sagen. Also die Autorin weiß genau, was sie tut. Nur weil sie das so genau weiß, übersteigert sie das auch. Also mir fehlt auch eine Einbettung in so eine psychologisch erkennbare Geschichte, in eine Gesellschaftsgeschichte und Familiengeschichte. Das hat etwas mehr von einem Comic fast, so ein Sozialhorror-Comic, vor allem diese Obdachlosen-Szene in Berlin. Das ist so, wie man es erwartet. Also es gibt da keine Überraschungen in den Zeichnungen der Figuren und wie sie miteinander umgehen. Das ist so, wie man sich's in seinen Hinterkopf vorstellt, wie es da so zugeht. Und wenn man ein bisschen am Cottbuser Tor herumläuft, sieht man dann auch die Bilder dazu. Es ist eigentlich ohne viel Überraschungseffekte oder unerwartete Dinge, sondern das, was man vor seinem geistigen Auge evoziert bekommt, das wird dann mit grellen Farben und mit starkem Scheinwerferlicht noch verstärkt. Und das hat so einen Wirkungsgrad, aber es ist die Gefahr, dass man die Machart dann relativ schnell erkennt und dass die Wirkung dann auch verpufft. Zum Beispiel diese Fotos am Anfang. Am Anfang werden aus dem Fotoalbum oder Fotos, die übrig geblieben sind, erzählt, beschrieben. Und zwar seitenlang. Das sind bestimmt 20 Fotos, die sich auch gar nicht unterscheiden. Und für mein Gefühl hätten dann 2, 3 Fotos, die irgendwie prägnant sind und auch etwas hergeben, eine noch größere Wirkung erzielt als diese Aneinanderreihung, wo nur mit so Effekten, Abklappereffekten gearbeitet wird. Aber gut gemacht ist es dennoch.
Ja, es stimmt. Es ist ein sehr effektvolles Buch. Es ist auf Wirkung geschrieben. Es ist Graffiti, literarisches Graffiti. Ich finde, es verfehlt seine Wirkung nicht. Das ist das, was mir an dem Buch wirklich ungeheuer gefallen hat. Ich habe es wirklich gern gelesen und das finde ich eine Qualität. Und ich finde die Art und Weise, wie es miteinander verschränkt ist. Am Anfang dachte ich, ah, dieser P, wieso sollte der jetzt der Wiedergänger des Vaters sein? Und das erklärt sich mir überhaupt nicht. Auf der anderen Seite hat das Ganze einen Wahn, es hat was Obsessives und es muss nicht logisch in sich erklärbar sein. Und es gibt auch Passagen, da gibt es gewisse Wahnvorstellungen. Also man weiß manchmal auch nicht, bildet sich dieser Mario die Dinge, die da passieren, auch zu weiten Teilen nicht nur ein, weil er selber ein in dem Sinne auch unzuverlässiger Erzähler ist in manchen Momenten. Und insofern ist dieses auf den Gleisen für mich sehr logisch, weil auf der einen Seite ist es der Vater, der eben verloren gegangen ist, der sich vor den ICE geschmissen hat. Und auf der anderen Seite ist die Parallelführung eben die Suche nach einem Halt, nach einer anderen Figur, nach einer Erinnerung, nach etwas, was gesichert sein könnte im eigenen Leben, an dem sich dieser Mario festhalten kann. Und deswegen auch die Suchbewegung der Erinnerung, was bedeutete mein Vater mir und was kann ich mitnehmen in meine eigene Zukunft. Er kann ja dann was mitnehmen, aber das ist wirklich ein Prozess, den Mario da durchmacht.
Also ich nehme mit literarische Graffiti auf den Gleisen von Inga Machel, erschienen im Rowohlt Verlag, steht auf Platz 10 der SWR-Bestenliste im Februar. Vielen Dank. Wir kommen zu Platz 3 und zum aktuellen Werk von Uwe Timm, dem Autor der berühmten Bücher wie Morenga, Rot, Am Beispiel meines Bruders oder Die Entdeckung der Currywurst. Alle meine Geister lautet nun der Titel des autobiografischen Buchs, das wie alle seine Arbeiten bei Kiepenheuer und Witsch erschienen ist. Helmut Böttiger erzählt wie die Geschichte eines jungen Mannes, der den Beruf des Kürschners erlernt und der später Schriftsteller werden sollte. Wie hängen diese beiden Fertigkeiten bei Uwe Timm zusammen?
Ja, das ist ja schön mit dem Kürschner und dem Schriftsteller. 1955, das ist durchaus ein autobiografisches Buch, das wird auch gar nicht verheimlicht, hat Uwe Timm eine Kürschnerlehre gemacht in Hamburg von 16 bis 19. Und es ist eine Zeit, in der er so erwachsen wird. Und erwachsen wird er durch diese Kürschnerlehre, durch den Umgang mit Pelzen, was sehr suggestiv geschildert wird. Das ist ein Beruf, der ja heute ausgestorben ist. Wie viele verschiedene Sorten von Pelzen es gibt, wie kompliziert dieses Handwerk ist. Das ist nochmal was ganz anderes als ein Schneider. Gleichzeitig Mitte der 50er Jahre liest er den Fänger im Rocken von Salinger und er kommt mit Jazz in Berührung. Er gibt einen Gesellen, der bringt einen Plattenspieler mit und spielt dann Platten von Charlie Parker. Und das ist das, was später dann die Popmusik wurde. Also das ist eine Erweckung der Lebensgeister. Und Uwe Timm beschwört diese 3 Jahre im Grunde der Ausbildung, er geht noch ein bisschen weiter, eine Zeit, in der die wichtigsten Prägungen des Lebens Lebens eigentlich passieren. Und alle meine Geister bezieht sich auf Personen, die damals eine große Rolle spielten in dem Zeitraum und die er dann später aus den Augen verloren hat und gar nicht mehr weiß, was aus denen geworden ist, die aber eine ungeheure Wirkung hatten. Zum Beispiel dieser rote Erik, der in seiner Garage ein Klavier hat und da mitten in der Nacht irgendwelche Rhythmen spielt, die ihn an Friedjazz erinnern, schon Mitte der 50er Jahre. Oder der Meister Walter Kruse, der ein Sozialist ist, Betriebsrat ist, ein Mann namens Johnny Luck, der sehr verträumt ist und so ein Künstlertyp ist und der eigentlich von vornherein wie ein Opfer erscheint, aber dadurch geschützt ist, dass er handwerklich sehr geschickt ist. Prägende Figuren, an die er sich jetzt erinnert und merkt, wie wichtig sie waren für seine eigene Sozialisation, für seine eigene Bewusstwerdung und die er aus den Augen verloren hat und sich jetzt nochmal imaginiert.
Und einen dieser Figuren, den werden wir ein bisschen näher kennenlernen, Walter Kruse. Sie haben ihn schon gerade erwähnt. Wir sind bei der Lesestelle angekommen. Johannes Wördemann liest aus Alle meine Geister. Bitte sehr.
Im zweiten Lehrjahr war ich dem Meister Walter Kruse auf dessen Wunsch zugeteilt worden. Kruse, der wenige Jahre vor seiner Rente und in der Hierarchie der Krishna ganz oben stand, wurden die kostbaren, kompliziert zu verarbeitenden Biber, Ozelot, Fee, Luchs und Chinchilla-Fälle anvertraut. Er nahm in der Rangordnung des Betriebs eine Sonderstellung ein, konnte sich die Arbeit aussuchen und hatte die Freiheit, morgens später zu kommen. Sein Platz war am Ende des langen Werktischs. Vor dem letzten Fenster, von dem beugte man sich vor, ein Stück der Binnenalster zu sehen war, ein Sehnsuchtsort des Lehrlings. Jetzt, als ich mir das Haus wieder ansehe, stelle ich fest, dass dieses Erinnerungsbild trügt. Die Alster ist von dort aus nicht zu sehen, allenfalls etwas vom Jungfernstieg. Die Erinnerung will aber diesen Blick. Kruse saß meist auf einem hohen Holzbock, das fein geschnittene Gesicht mit dem grauen, gescheitelten Haar über die Felle gebeugt. Konzentriert und ruhig, einem Gelehrten gleich, sprach er ein genau artikuliertes Deutsch, oft wie für sich, versunken in seine Arbeit. Niemand behelligte ihn. Er war Sozialist, hatte als Kind an der Hand seines Vaters noch August Bebel sprechen hören. Und er war Betriebsrat, nicht kündbar, vor allem aber wegen seines Könnens unverzichtbar. Das war der Anspruch der Gewerkschaft. Die politische Arbeit und das handwerkliche Können gehören zusammen. Im Betrieb gab es zwei Beschäftigte, die Levermann offen widersprechen konnten. Eine schöne Schleichende, die Designerin, die sich diese Freiheit durch einen Moment der Hingabe geschaffen hatte. Und ihn, Kruse, der durch Erfahrung, Wissen, Genauigkeit und Ausdauer in seinem Fach nicht nur zum Meister, sondern zum Künstler geworden war. Er war nicht zu ersetzen. Eine genau zu beobachtende, erst später für mich auf den Begriff zu bringende Herr-Knecht-Dialektik. Wie ich auch bei der Lektüre von Richard Sennetts Handwerk, worin er die Künste dem Handwerk so schwesterlich nahe deutete, Walter Kruse vor Augen hatte. Die Obsession der Genauigkeit, die Achtung gegenüber der Besonderheit des Materials und die Verpflichtung, dieses in eine perfekte Form zu bringen, ist ein sinnbildender Prozess. Es ist das emotionale Gegenteil zu dem verbreiteten »Passt schon«. In Walter Kruse fand der Handwerker zu seiner Autonomie. Allerdings kamen diese so besonderen, auch charakterlich bedingten Eigenschaften an ihre Grenzen in Zeiten der Gewalt. Da war das Können nur noch in Ausnahmefällen gefragt. Wenn Frau von Ribbentrop einen Feemantel von ihrem Mann, dem Außenminister, geschenkt bekam, der die Feefelle wiederum von einem General der Heeresgruppe Nord bekommen hatte. Sonst war der Könner Kruse wegen Wehrwirtschaft unabkömmlich damit beschäftigt, für die Soldaten an der Ostfront schlichte Fellkappen und einfache Schaffellmäntel zuzuschneiden, die dann die Näherinnen zusammenschusterten. Passt schon. Im Russlandkrieg wurden Kirschner und Kirschnerinnen gebraucht. Allerdings reichte der wärmende Schutz in der Nazizeit nur für diejenigen, deren Pass kein eingestempeltes J zeigte.
Johannes Wördemann las aus Alle meine Geister von Uwe Timm, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Das Buch steht auf Platz 3 der SWR-Bestenliste im Februar. Vielen Dank. Nicola Steiner, wir haben es gerade schon gehört, Helmut Böttiger hat es angedeutet, Alle meine Geister ist ein Buch über die frühen Jahre der Bundesrepublik. Auch ein Aufbruch in die 1960er Jahre wird geschildert. Ein Thema, das nun bei Uwe Timm und bei anderen Schriftstellerinnen und Schriftstellern seiner Generation oft bearbeitet worden ist. Worin besteht nun die Originalität, die besondere Qualität dieses Textes?
Also ich habe bislang tatsächlich keine Texte über Kirchner Arbeiten gelesen. Das ist aber jetzt nur sozusagen dahin gesagt. Was dieses Buch so unglaublich speziell macht, ist der Rückblick auf die Geister. Und zwar nicht nur die Menschen, die ihn geprägt haben, sondern auch die Lektüren, die ihn geprägt haben. Also auch hier die Frage, welche Prägung ist im Leben vorhanden, wie vorhin auch bei Inga Machel. Allerdings autobiografisch grundiert. Und wo komme ich her? Und was hat mich geprägt in dem Sinne? Und da sind natürlich das Handwerk des Kirschners und das Handwerk des Schreibens und des Lesens ganz eng miteinander verbunden. Also er war offenbar, was ich natürlich nicht wusste, eine Art Legastheniker. Also mit dem Schreiben hatte er Mühe, nicht mit dem Lesen. Er hat ganz, ganz viel gelesen, konnte aber sehr, sehr schlecht nur schreiben und hat dann aber das quasi übers Lesen gelernt und hat im Grunde genommen seinen Weg zur Literatur über diese Lehre des Kirschners erst finden können. Ja, über den Zwang, Kirschner zu lernen, erst das Handwerk und auch den Zugang gefunden. In diesen Werkstätten wurde sehr viel erzählt. Es ist wirklich eine ganz schöne Beschreibung von einer Zeit, die vergangen ist, aber in der Art und Weise, wie sie beschrieben ist, unglaublich gegenwärtig gleichzeitig ist.
Christoph Schröder, es wird ja nicht nur die Blütezeit nach 45 im Kirschner Handwerk geschrieben, sondern auch der Niedergang. Mhm. Und das ist natürlich eine Geschichte, die wir auch kurz erwähnen sollten. Der Vater stirbt dann und Uwe Timm muss dann mit harter Hand diesen Betrieb sanieren, was ihn, glaube ich, auch ein Leben lang geprägt hat. In welcher Weise spielt dann dieses Erlebnis dann auch für seinen Werdegang als Schriftsteller und als Intellektuellen eine wichtige Rolle?
Das Besondere daran ist ja, dass ihm auch das gelingt, ja, also diese Geschichte des Vaters, der eigentlich immer auf relativ großem Fuß lebt, der das Kirschnerhandwerk nicht gelernt hat, sondern der nach dem Krieg sich das sozusagen als Autodidakt selbst beigebracht hat und der diese Firma unbemerkt von seiner Familie an die Wand fährt, die das erst merkt, wie hoch verschuldet sie sind, als der Vater tot ist. Das ist eine der vielen ganz tollen Geschichten, die erzählt werden in diesem Buch. Ich muss jetzt mal sagen, es heißt ja oft, Literaturkritik soll auch ein bisschen emotionaler werden. Ich liebe dieses Buch wirklich. Ich habe es sehr geliebt. Es ist ein ganz, ganz tolles Buch. Und zwar auch aus dem Grund, weil es einen permanent überrascht. Wenn ich jetzt lese, Nachkriegszeit, intellektuelle Bildungsgänge, Jazzmusik und so weiter, denke ich, das habe ich doch alles schon mal. Und nein, es ist alles so präzise und vor allen Dingen anschaulich geschildert in diesem Buch, in einer sehr schönen, klaren Sprache, dass man das alles lesen will und dass es einem auch tatsächlich vor Augen tritt. Ja, das ist nicht nur ein Abklappern von irgendwelchen Erlebnissen, sondern das ist wirklich geschildert. Und ich glaube, das hat sehr viel mit diesem Handwerk zu tun. Und selbst das wäre ja eigentlich ein Klischee und selbst das ist bei Uwe Timm kein Klischee, dass man sagt, der präzise Handwerker als Kirschner, der auch das Sprachhandwerk dann so präzise beherrscht. Nein, genau so ist es. Ja, genau so ist es und das ist das Schöne an diesem Buch, ganz davon abgesehen, dass Helmut Böttiger hatte schon gesagt, sehr viele so schillernde Figuren auftreten, nicht nur im Bereich dieser Jazzmusik, sondern es gibt auch als Kundinnen und Kunden, also eine alte Russin, die einen Pelzmantel noch aus dem Zarenreich in die Werkstatt bringt und der dann von Uwe Timm kostenlos repariert wird. Ja, sie hat kein Geld, aber tritt mit einer solchen Grandezza auf, die ihn beeindruckt. Und das sind wunderbare Geschichten, die in dieses Buch eingeschlossen sind. Und darüber hinaus bekommen wir schlicht und einfach die Bildungsgeschichte eines sehr bedeutenden Schriftstellers erzählt, der, ich habe nochmal nachgeguckt, vielleicht habe ich mich verlesen, skandalöserweise noch immer nicht den Büchnerpreis hat.
Das ist einer der Skandale, das stimmt.
Oder?
Ja. Ja, es ist so nah dran an seiner Person und ich finde dieses Kirschner, weil Sie das jetzt gesagt haben, Christoph Schröder, dieses Kirschnerhandwerk ist auch deswegen speziell, weil nähen tun die Näherinnen. Die Kirschner schneiden nur die Stücke zu und ich finde dieses Bild so schön, weil es passt auch zu der Form des Textes. Er hat ganz viele Stücke, ganz konkrete Stücke, Filetstücke, die er quasi zusammensetzt, dann zu einem großen Nerzmantel, wenn man es so sagen will, und ganz anschaulich und ganz warm erzählt. Also im Rückblick auch so versöhnlich und gleichzeitig nie kitschig oder irgendwie, wie sagt man, mit Herzschmerz oder so, sondern immer noch mit einer gewissen Distanz. Weil auch hier geht es um Erinnerung und natürlich ist auch diese Erinnerung sehr, sehr subjektiv und es wird auch deklariert.
Wir haben gesagt, es ist auch eine Bildungsgeschichte. Also welche Bücher sind es? Welche für Texte sind es, die ihn prägen, Herr Böttiger?
Also Selinger Fänger im Roggen, habe ich schon gesagt. Das ist die Beat-Literatur der 50er und dann vor allem 60er Jahre. Das freie Atmen aus Amerika, das spielte für diese Heranwachsenden in den 50er Jahren eine ganz große Rolle, also so ein Gefühl von Freiheit. Das ist allerdings in dem Buch immer auch verknüpft mit einer Reflexion über Literatur an sich. Und von daher hat das Buch auch schon etwas, ich würde nicht sagen Versöhnendes, sondern da wird eine Wunde im Grunde dargestellt, die immer noch so ein bisschen klafft oder mehr denn je klafft, nämlich welche Rolle Literatur in dieser Zeit spielte. Die Parallelführung zu dem ausgestorbenen Kirschnerhandwerk ist da sehr interessant, weil ähnlich wie diese Art des Handwerks, diese Pelze zuzuschneiden, sehr viele verschiedene Tiere, Pelze erfordern ganz spezielle Arbeiten, die sich sehr stark voneinander unterscheiden. Das ist eine richtige Kunst, wie das dargestellt wird. Und die Art, wie Uwe Timm in die Literatur hineinwuchs, ist eigentlich genauso ausgestorben wie das Kirschnerhandwerk. Und von daher ist es auch ein Rückblick, der durchaus kritisch ist, was Literatur einmal bedeutet hat, wie existenziell aufgeladen das war und wie man sich daran zurückerinnert, dass das das Leben ausgemacht hat. Und von daher ist es im Rückblick auch eine Reflexion darüber, wie Literatur in das Leben eingreifen kann und eine Frage an die Gegenwart.
Ich würde ja mal behaupten, dass jüngere Autorinnen und Autoren das genauso sehen, dass sie auch ihre Lektüren genauso existenziell wahrnehmen. Aber mit Sicherheit ist richtig, dass diese enge Verknüpfung zwischen Handwerk und Literatur eher eine Ausnahme ist, weil die meisten Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die jünger sind, haben wahrscheinlich eher keine Lehre eben bei einem Kirschner oder dergleichen
gemacht. Können wir lange drüber diskutieren, ja, über diesen Vergleich.
Ja, das glaube ich auch. Alle meine Geister, was für Geister haben wir vergessen?
Naja, also weil dieses Buch natürlich auch naturgemäß, muss man fast sagen, es fängt an im Jahr 1955, immer wieder, wir haben es ja auch in der Lesepassage gehört, Rückgriffe auf den Nationalsozialismus erlaubt. Er liest natürlich auch sehr viel Gottfried Benn. Und er liest ihn mit großem Vergnügen. Und
er zitiert ihn auch.
Ja, er zitiert ihn auch, aber er reflektiert auch da natürlich die Rolle, die Benn gespielt hat. Also es ist ein Buch, das auch Rückschau hält und was ihn ja auch fasziniert, also wenn wir bei den großen Geistern sind, dann, das sind natürlich auch Klassiker. Also die, ich glaube, die Dostojewski-Lektüre gehört auch zu den entscheidenden Sachen in seinem Leben. Also er pflügt sich einfach so durch die Klassiker und gleichzeitig ist er, wie Sie gesagt haben, Herr Böttiger, nah dran an der Gegenwart und auch dieses Wechselspiel, also dass da jemand das Gefühl hat, er hat auch so wahnsinnig was aufzuholen und das macht er auch. Das finde ich auch so bemerkenswert.
Also bei Benn möchte ich noch kurz was sagen. Da habe ich wirklich etwas gelernt. Uwe Timm ist nämlich mit Benno ohne Sorg, der berühmte Student, der am 2. Juni 1967 ermordet wurde auf einer Demonstration von Berliner Polizisten. Er ist mit Benno ohne Sorg auf eine Schule gegangen, um das Abitur nachzuholen. Und mit Benno ohne Sorg hat er zusammen eine Literaturzeitschrift gemacht, damals, die hieß Teils, Teils, nach einem Gedicht von Gottfried Benn.
Alle meine Geister von Uwe Timm steht auf Platz 3 der SWR-Bestenliste im Februar. Vielen Dank. Kommen wir zum nächsten Buch und zwar zum neuen Werk von Marion Poschmann. Chor der Erinnerungen heißt das Buch aus dem Surkamp Verlag, das auf Platz 2 der SWR-Bestenliste im Februar geführt wird. Im Mittelpunkt der Geschichte steht Lehrerin Mathilda, deren Mann plötzlich verschwunden ist. Christoph Schröder, stellen Sie Mathilda doch mal vor.
Sie sagen es, also Mathilda ist Lehrerin für Mathematik und Musik. Ihr Mann ist verschwunden vor einigen Tagen, also zu Beginn des Romans. Wir als potenzielle Leserinnen von Marion Poschmann wissen, wo er hin ist, weil nämlich ihr Mann jene Hauptfigur ist aus dem 2017 erschienenen Roman Die Kieferninseln. Ein Bartforscher, der nach einem Streit mit seiner Frau Mathilda das Weite gesucht hat und ausgerechnet nach Japan gegangen ist. dorthin, wo die wenigsten Menschen, wie wir wissen, Bärte haben. Und dort dann immer weiter durch das Land dringt, einen Selbstmörder rettet und dann eben auf einer dieser Kieferninseln im Mondlicht landet. Also dort ist ihr Mann hin, der spielt dann nur als Abwesender eine Rolle in diesem Buch, Mathilda. Ja, das ist eine Frau, die Klarheit braucht, die Strenge braucht, die, ich glaube, das sagt sie auch einmal sogar ironischerweise als Vorausdeutung dessen, was dann geschehen wird, die Ambivalenzen verabscheut oder zumindest nicht leiden kann. Und das Originelle an diesem Buch ist eigentlich, dass diese Frau die Ambivalenzen nicht ausstehen kann. Im Verlauf der Handlung in diesem recht schmalen Buch permanent mit solchen Ambivalenzen auf höchst originelle Weise konfrontiert wird. Sie hört dann Stimmen möglicherweise, sie hat Visionen, sie kann Dinge voraussehen, die dann eintreten oder auch nicht. Das weiß man nicht so genau. Das klingt jetzt so ein bisschen nebulös. Das Buch ist überhaupt nicht nebulös. Das liegt daran, wie es geschrieben ist. Das ist nämlich, das ist das Schöne daran, in einem fast realistischen Stil geschrieben, so dass man sehr genau aufpassen muss und schauen muss, was Marion Poschmein einem da eigentlich im Lauf der Geschichte alles so unterjubelt.
Ja, darüber werden wir vermutlich gleich auch noch diskutieren. Tatsache ist, Mathilda ist allein zu Hause, das geht ihr wahnsinnig auf die Nerven. Die Decke fällt ihr auf den Kopf und da passt es, dass sie sich mit Olivia zu einer Waldwanderung verabredet hat. Und auch Birte, eine Freundin aus Kindertagen, drängt sich auf. Und dann, Sie haben es vorhin schon gesagt, passieren merkwürdige Dinge. Aus Marion Poschmanns Code Irinien liest nun Isabelle Dumais, bitte sehr.
Herbstwanderung, verkündete Olivia enthusiastisch. Wir nehmen nichts mit, wir kehren unterwegs ein. Teilweise steile Anstiege, jedes Gepäckstück hindert da nur. Das ist unvernünftig, wollte Mathilda sagen, aber dann behielt sie es für sich. Sie würden sowieso nicht weit kommen, maximal bis zur nächsten Gaststätte. Sie steckte eine weitere Flasche für Olivia ein, sie nahm unauffällig zwei Packungen Cashewkerne vom Lebensmittelstapel auf dem Regal. Sie hütete sich, Olivia zu einer Jacke zu raten, weil Olivia sich T-Shirt-Wetter in den Kopf gesetzt hatte. Birte ignorierte die Anweisungen ohnehin, kramte in ihrer Basttasche, schnallte ihre Sandalen ein Loch enger. Sie würde alles, was sie dabei hatte, unterwegs mit sich tragen. Zu dritt gingen sie nebeneinander auf dem Forstweg. Olivia in der linken Reifenspur, Birte in der Mitte im halbhohen Gras. Als der Wanderweg abzweigte, schmaler wurde und anstieg, lief Birte voraus. Sie schritt leichtfüßig aus in ihren Gesundheitssandalen. Olivia fiel sofort zurück. Der Abstand zu beiden wurde zusehends größer. Und Mathilda hielt sich zwischen ihnen. Ein zäh grauer Kleister, dachte sie, der die Verbindung wahrt. Sie wusste nicht, ob sie versuchen sollte, zu Birte aufzuschließen und sie dazu zu bewegen, die Wanderung etwas geruhsamer anzugehen, damit Olivia nicht gleich die Lust verlor. Oder ob sie sich besser zurückfallen ließ, um mit Olivia den gemütlichen Spaziergang vom Vorabend wieder aufzunehmen. Man musste, sagte sie sich, bei dieser Tour Abstriche machen. Bei jedem Schritt raschelten knochenharte Nadeln, Ästchen zerknackten unter ihren Sohlen, das Laub hing schlaff am Stiel und bekam braune Ränder. Ein pathetischer Singsang in der Luft, knisternde Kronen, flüsternder Wind. Mathilda ging bis zum nächsten Kreuzweg und entschloss sich zu warten. Ein Funke und der ganze Wald würde in Flammen aufgehen. Die Höhenlinien des Mittelgebirges, der rot gestrichelte Wanderpfad, die sattgrünen Flächen auf der Karte. Der Wald würde in Flammen aufgehen, wie ein altes, zerknittertes Papier. Wir treten hinaus aus der Tiefe der Wälder. Wir treten hinaus aus den Schatten ins Licht. Verdorrt sind die Gräser, vertrocknet das Unterholz, Zunder für jenen künftigen Funken. Alno Ulmion, ich schwang mich auf aus der Hartholzaue, den Erlen und Eschen im Flusstal. Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, glitt durch die Ahorngesellschaften, Schuppendornfarn, Bergahorn, Blockschuttwald, stieg durch die Rotbuchenwälder, Phagion sylvaticae, stürmte durch Hain, Simsen, Fichten, Tannenwald, hoch auf die Lichtung. Ich blickte zurück auf den Birkenbruchwald, Betulion pubescensis, und auf Salicion albae, den Silberweidenwald. Ich besah mir die Zopftrocknis der Erlen, vom Wipfel her, sah auf das Eschensterben, die Ahornkrankheit. Wer ist der Verursacher? Niemand. Nur wir, die wir geifernd und unbeherrscht funken, sprühen aus heiligem Zorn und gleichzeitig Winde bringen, die Flamme zu nähren, dunkle und unheilvolle, dahinrasend, jagend und tosend. Vermisst jemand Ulmen? Wer kennt noch die Esche? Wer weiß, ihren Habitus zu unterscheiden? Wer spräche denn noch von den Zapfen der Schwarzerle und den geflügelten Samen des Ahorns? Ich sehe bereits den flammenden Wald, die Färbung des Herbstes hoch aufschlagend, sehe die Wälder als brennende Herzen und fühle den Frevel in meiner eigenen Brust.
Isabelle de Mey las aus Marion Poschmanns Roman Chor der Erinnyen, der im Surkamp Verlag erschienen ist. Das Buch steht auf Platz 2 der SWR-Bestenliste im Februar. Helmut Böttiger, der Ausschnitt, den wir gerade gehört haben, ist sprachlich zweigeteilt. Das haben Sie vielleicht auch gehört. Am Anfang folgen wir der nüchternen Studienrätin in einer klassischen Erzählprosa und dann ändert sich die Form. Auch im Schriftbild, das können Sie jetzt nicht sehen, aber ich sage es Ihnen, es ist kursiv gedruckt. Wir hören eine hymnisch-lyrische Stimme, die vom flammenden Wald und dem Frevel in der eigenen Brust spricht. Wir müssen jetzt, glaube ich, eintauchen in die Mythenwelt der Antike, um das alles besser zu verstehen. Da kennen Sie sich gut aus, wie ich weiß. Vielleicht klären Sie uns mal auf, was es mit den Erinnyen auf sich hat und in welcher Verbindung Sie zu Mathilda stehen.
Ah, Sie waren auf dem humanistischen Gymnasium und wollen mich überprüfen. Darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Ich kann ja aber sagen, dass es sich um Schicksalsgöttinnen handelt und dass die Anrufung von so antiken mythischen Figuren in dem Romankonstrukt natürlich eine ganz bestimmte Rolle spielt. Und zum ersten Mal wird man da stutzig, wenn bei einer Kollegin, der Zeichenlehrerin, die Schülerinnen auf Vasen so Figuren von verführerischen Sirenen malen müssen. Und diese verführerischen Sirenen, die stehen dann im Gegensatz zu dem Musikunterricht, den Mathilde, die Hauptfigur, selber veranstaltet. Weil wenn sie die Schülerinnen zu einem Chor veranlassen will, dann klingt es wie ein Chor der Erinnyen. Also schräg, schicksalhaft, zerrissen, vollkommen unerträglich, ganz im Gegensatz zu diesen Sirenen. Also es wird gespielt mit antiken Mythen und das ist etwas, was in die deutsche literarische Tradition zugreift. Also im 18. Jahrhundert spielte die Berufung auf die alten Griechen eine ganz große Rolle. Und worauf sich Marion Poschmann dann insbesondere bezieht, das ist die Haltung der Romantik, speziell der romantischen Ironie. Wobei Ironie ist da etwas anderes, als was man uns gemeinhin jetzt vorstellen, wenn in Zeitungen irgendeine Glosse geschrieben wird. Diese Ironie geht darum, das Leben, die Realität, das steht in einem ganz großen Widerspruch zu Fantasien, die wir haben, zu Sehnsüchten, die wir haben. Und da diese Kluft unüberwindbar scheint, brauchen wir ein Mittel, um diese Kluft erträglich zu machen. Das ist so eine Form von Ironie. Und das praktiziert Marion Poschmann mit ihren drei weiblichen Hauptfiguren, die irgendwie gar nicht sonderlich sympathisch sind. Also diese Mathilda und diese Olivia, die sind irgendwie schon schräge Figuren. Birte, so eine alternativ wallende Figur. Olivia, eine Spezialistin für Grabkultur. Die werden eigentlich, und man hat ja auch gelacht bei der Lesung vorhin, das hat so einen satirischen Zugriff auf Figuren, die eigentlich nicht sonderlich sympathisch sind, aber die Leistung und die Kunst besteht darin, dass man dennoch von Anfang bis Ende gebannt diesen Figuren folgt, weil da so eine Form von höherer Ironie waltet, von der wir etwas genauer erfahren wollen und immer neugieriger werden. Und Marion Poschmann, die Autorin, führt uns immer wieder hinters Licht, was wir eigentlich genau wissen wollen. Und das Geheimnis liegt im Spiel mit Mythen, mit Fantasien, mit Vorstellungen.
Die drei symbolisieren natürlich in gewisser Weise genau diese Figuren, die Erinnyen, die Megären oder Furien, wie sie unterschiedlich genannt werden im Laufe der Kulturgeschichte. Und die Frage ist jetzt, wie geht das Ganze zusammen? Und worum geht's eigentlich, könnte man auch mal fragen. Also das klingt ein bisschen komplizierter. Und bei diesem Roman, das ist so für mich erstaunlich gewesen, vielleicht lag es in meinem humanistischen Gymnasium, ich habe das gelesen und dachte, ja genau, da sind die jetzt plötzlich wieder zurück und sie leben alle unter uns, das ist ja ganz großartig. Aber ich habe auch skeptische Reaktionen auf diesen Roman gehört, was ich wiederum nicht verstehen konnte. Nicola Steiner, wie sehen Sie das?
Worum geht's eigentlich? Das müssten Sie mir jetzt erklären mit der humanistischen Bildung, die Sie erfahren haben. Ich habe die nicht so in dieser Form erfahren, ehrlich gesagt. Habe ich beim Lesen gemerkt, ich wusste, ich muss ganz viel nachschlagen, weil ich immer auf die Spur gebracht werde und dem hinterhergehen muss. Ich glaube, die Spannung, die man beim Lesen trotzdem hat, also die da ist, ja, und warum ich das Buch gerne gelesen habe, ist sozusagen nicht mit diesem Überbau der ganzen griechischen Antike, sondern weil es auf der einen Seite ganz, ganz trocken, ironisch erzählt ist und ganz banale Geschichten erzählt, nämlich drei Frauen, die alle irgendwie aus der Welt gefallen sind und ihren Platz suchen, die irgendwie nicht glücklich sind, die eine ist Lehrerin und es sind eigentlich bedauernswerte Figuren, die eine wird sogar mit einem Möbelstück verwechselt, heißt es einmal und so weiter. Also es ist, und dann kommt sowas Hypersensibles, was wirklich eine Spannung verursacht, weil man plötzlich merkt, oh ja, da ist etwas Lebendiges. Und plötzlich hört sie Stimmen und sie hört Geister und sie kommt in eine Welt, die in dem Sinne entweder autistisch ist oder in irgendeiner Form beseelt ist. Und natürlich geht sie in die Natur und natürlich spielt die Natur da auch eine ganz große Vermittlerrolle, ja, in dieser Wahrnehmungsgeschichte. Ob man das jetzt mit der griechischen Mythologie dann auch noch drüber setzt oder nicht, glaube ich, spielt keine große Rolle. Wenn Sie mich fragen, worum es geht, dann würde ich wirklich sagen, um drei Frauen, die auf der Suche sind nach einem Platz in der Welt. Ob sich das erfüllt, das kann ich wirklich nicht beantworten. Es ist tatsächlich ein zutiefst rätselhaftes Buch, aber geschrieben mit einer ganz großen Spannung, weil eben diese unterschiedlichen Töne einen immer wieder, das haben wir jetzt bei der Lesung auch gehört, einen immer wieder in eine neue Sphäre schleudern.
Ja, also ich darf noch ergänzen, ich war nicht auf einem humanistischen, aber auf einem bischöflich-katholischen Gymnasium. Dort hat man...
Immerhin.
Dort hat man uns gelehrt, die Schöpfung zu achten. Und das wiederum ist natürlich auch, nein, also jetzt aber im Ernst gesagt.
Das ist das Thema.
Das ist ein Thema. Und ich kenne nicht alle Bücher von Marion Poschmann, aber doch einige. Und ich habe schon den Eindruck, dass das eher eines ihrer düstereren Bücher ist. Und zwar deswegen, sie ist ja jetzt keine Naturschützerin, Aktivistin und sie ist auch keine Nature-Writing-Autorin, aber diese Natur und gerade Bäume spielen in ihrem Werk immer eine große Rolle. Und die Klimaveränderung, die Zerstörung der Natur, auch der Wandel der Natur, dass die Bäume beispielsweise mit ihren Dächern keinen Schutz mehr geben und so weiter, das zieht sich auch durch diesen Roman. Und das ist schon wiederum, glaube ich, eine sehr, sehr, sehr konkrete Rückbindung, wie wir es eben auch schon vorher hatten bei Uwe Timm, an unsere Gegenwart. Weil dann nämlich auch klar wird, dass diese ganze mythologische Ebene kein Geklimper ist und kein reines Spiel, sondern das ist schon sehr, sehr ernst gemeint. Und wenn Sie mich fragen, worum geht's, ich könnte jetzt noch sehr lange weiterreden, ich könnte es Ihnen trotzdem nicht konkretisieren, aber dieses Gefühl, dass hier eine Bedrohungslage ist und dass die natürlich auf die Art und Weise, wie Marion Poschmann das eben zu tun pflegt, nicht alarmistisch und nicht aktivistisch, sondern hochliterarisch zur Sprache bringt, das war bei mir die ganze Zeit da.
Das ist, glaube ich, schon die Antwort. Es geht ja um einen Waldbrand. Dieser Ausflug dieser drei Frauen in den Wald zu einem Herbstspaziergang endet damit, dass es einen Waldbrand, auch einen zunächst fast lebensbedrohlichen Waldbrand gibt. Die Hütte brennt auch ab, in der sie sind. Und dieser Waldbrand ist natürlich ein Menetekel, weil es steht im Widerspruch zu diesem Lebensalltag dieser drei Frauen, die irgendwie so dahin leben, wenn es eigentlich überhaupt keine Probleme gäbe, die irgendwie so ihr Leben haben, sind auch ein bisschen unzufrieden, aber es ist eine Unzufriedenheit auf einem relativ hohen, luxuriösen Niveau. Und dieser Waldbrand steht dann für das andere, also dass dieses normale Alltagsleben doch immer mehr bedroht wird. Und ich glaube, darum geht's, um diese Frage zu beantworten. Wie geht man damit um, dass eigentlich der ständige Waldbrand droht?
Vielleicht können wir es noch konkretisieren. Der Waldbrand oder die trockene Natur, die hat ja einen Grund. Und den findet man auch in der Haltung von Mathilda. Etwas abstrakt gesprochen könnte man sagen, hier gibt es eine radikalisierte Vernunft. Wir haben Mathilda ja am Anfang auch beschrieben, sie empört sich quasi an einer Stelle auch über ihre krakelige Handschrift. Also selbst das ist schon eine Abweichung von der Norm. Und diese Vernunft, die radikalisiert ist, schlägt dann wieder um in den Mythos. Das ist eine Denkfigur, ganz berühmt aus der Dialektik der Aufklärung von Theodor W. Adorno und Max Horkheimer. Und die ist, glaube ich, diesem Roman in gewisser Weise auch eingeschrieben, oder?
Ich glaube, das ist der Kern. Also es geht tatsächlich um sowas wie Dialektik der Aufklärung. Und Marion Poschmann hat sich ja als Lyrikerin auch einen Namen gemacht. Natur spielt für sie eine außergewöhnlich große Rolle, ganz im Gegensatz zu vielen anderen lyrischen Schreibstrategien, die es heute gibt. Und die Natur ist etwas, was sie umtreibt. Und die Natur unter den Einwirkungen der Zivilisation, wie sie sich jetzt darstellt. Das ist das Generalthema und sie greift zu den griechischen Mythen, wie es übrigens auch Horkheimer, Adorno in der Dialektik der Aufklärung machen. Die Berufung auf die antiken Mythen, Odysseus spielt da eine ganz zentrale Rolle. Das macht sie hier mit den Schicksalsgöttinnen und das Bild zum Schluss, der Sturm bricht an Pfingsten aus. Und da gibt es eine ganz merkwürdige Parallelisierung, dass der Pfingststurm mit den lauter entwurzelnden Bäumen dann auch aus der Bibel heraus erklärt wird, der Heilige Geist mit dem Bild der Taube. Und das stellt sich für Mathilda dann so als eine Frauenfigur dar. Die Taube zu Pfingsten bekommt plötzlich Krallen und daraus entstehen dann die antiken Schicksalsgöttinnen. Also die Berufung auf antike Mythen wirkt plötzlich erhellend auf die bedrohliche Situation, in der wir uns befinden mit unserer Scheinrationalität.
Es ist auch eine Art Parabel über beschädigte Weiblichkeit, nämlich die radikalisierte Vernunft schlägt vor allem im Geschlechterverhältnis zu. Das liest man auch in diesem Roman. Es ist also ein riesiger Überbau und man kann sich vielleicht auch da drin verirren, wie Odysseus. Der Witz ist jetzt aber, dass das relativ, Sie haben es gesagt, Christoph Schröder, ironisch und dann auch im Grunde genommen leicht erzählt wird. Und das merkt man vor allem an den Nebenfiguren, die so miterzählt werden. Da ist zum Beispiel die Mutter Nicola Steiner. Diese Figuren, die sind äußerst plastisch und das macht diesen Text dann auch noch besonders, oder?
Ja, das macht diesen Text leichter, als er sich jetzt gerade angehört hat, wenn man Helmut Böttiger zuhört. Und das ist jetzt in dem Sinne einfach nur ein Plädoyer dafür, dass diese Figuren sehr anschaulich sind und sehr im Leben eigentlich stehen und da alles andere dann noch hinzukommt. Sie stehen so sehr im Leben, dass es fast ein bisschen zu satirisch daherkommen könnte. Ich habe manchmal so den Eindruck gehabt, das war auch sehr amüsant zu lesen. Ich musste wirklich lachen. Also diese Birte, die irgendein Café hat und Probleme mit ihren Kindern hat und die andere, die irgendwie Hobbyarchäologin ist, die Olivia und reiche Eltern hat und irgendwie ist alles so unglaublich bodenständig. Und manchmal ist es mir dann fast eine Spur zu, in dem Sinne banal gewesen in der Art, wie es geschrieben ist.
Schon satirisch überzeichnet.
Ja.
Sie ist nicht so bodenständig. Die Figuren haben immer auch so einen Touch ins kabarettistisch verzerrt.
Ja, genau. Was künstlich. Aber trotzdem bodenständig von der Szenerie, oder? Die eine ist Lehrerin, die andere hat einen Café und die dritte lebt so vor sich hin. Also es sind so Typen. Es sind Typen.
Witzfiguren.
Genau.
Ich würde ja dagegen argumentieren und würde sagen, das sind gar keine Witzfiguren, sondern die sind sehr realistisch, jedenfalls auf der ersten Ebene erzählt. So sind die Menschen einfach. Und weil wir schon beim Büchnerpreis gewesen sind, ich bin ja der Meinung, dass Marion Poschmann ihn verdient hat. Also auf jeden Fall, Der Chor der Erinien, das ist ein Roman, der sich nicht nur zu lesen, sondern auch eingehend zu studieren lohnt. Erschienen ist das Buch im Surkamp Verlag, Platz 2 der SWR Bestenliste im Februar. Vielen Dank. Wir kommen zu Platz 1 und zum neuen Roman der in Siebenbürgen geborenen und in Freiburg lebenden Schriftstellerin Iris Wolf. Lichtungen heißt das Buch aus dem Klett-Cotta Verlag. Und die Geschichte beginnt mit dem vorläufig versöhnlichen Schluss einer Liebesgeschichte. Wolf erzählt ihr neuen Roman Lichtungen nämlich rückwärts. Jedenfalls schaut die Schriftstellerin mit jedem Kapitel weiter zurück in die Vergangenheit von Cato und Lev. Das sind die beiden Hauptfiguren. Nicola Steiner, stellen Sie die beiden doch mal vor.
Also Lev und Cato sind Freunde. Cato ist ein Mädchen, was in der Schule immer ein bisschen gemobbt wird. Und Lev ist jemand, der sie näher kennenlernt, weil er ein halbes Jahr oder wie lang, also längere Zeit, ans Bett gefesselt ist und sie ihm die Hausaufgaben bringt. Und aus dieser komischen Beziehung wird eine Lebensfreundschaft. Von seiner Seite aus auch mehr. Tatsächlich. Und die beiden verbringen ihre Kindheit und Jugend zusammen im Rumänien von Ceausescu. Und irgendwann fällt der eiserne Vorhang. Und Cato ist ein sehr, sehr umtriebiger Mensch, freiheitsliebend, autonom, selbstbestimmt und nutzt die erste Gelegenheit, um aus dem Land zu gehen, wie so viele andere auch. Also nutzt sozusagen diesen Moment der Öffnung, um abzuhauen und durch Europa zu reisen und dort als Malerin, als Straßenmalerin sich so ihr Geld zu verdienen. Und Lev bleibt zu Hause, ist ein sehr zögerlicher Mensch, der irgendwie denkt, naja, jetzt haben sich die Verhältnisse ja geändert, also kann ich auch hier bleiben. Ja, ich muss ja nicht gehen. Wenn die Verhältnisse sich geändert haben, dann habe ich ja hier die besten Chancen. Und versucht also im Rumänien sozusagen da in der Maramureș oben im Norden Rumäniens weiterhin sein Leben zu führen. Kato schickt ihm dann alle paar Wochen eine Karte von da, wo sie immer ist. Und eines Tages kommt die Karte aus Zürich und sie sagt jetzt, komm vorbei, ich warte auf dich. Und er fährt hin und sie fahren gemeinsam durch Europa. Und das ist der Anfang des Buches, der, ich habe das jetzt natürlich in der richtigen Reihenfolge erzählt, der umgedreht wird. Also man beginnt, wo die beiden sich in Zürich treffen und dann geht Iris Wolf in 9 Rückschritten zurück in das Leben dieser beiden und erzählt ausschnittweise, ja, einen Ausschnitt dessen, was sie geprägt hat. Auch hier geht es um Erinnerung, auch hier geht es um Prägung.
Ja, und um einen Eindruck von dieser Prosa zu bekommen, liest nun Isabelle de Mee aus Lichtungen von Iris Wolf. Bitte sehr.
In allem gab es diese Dunkelstellen, wo die Erfahrung aufhörte und die Erinnerung anfing. Etwas blieb und etwas ging verloren, manches schon im Augenblick des Geschehens. Und wie sehr man sich auch bemühte, es tauchte nie wieder auf. Erinnerungen waren über die Zeit verstreut wie Lichtungen. Man begegnete ihnen nur zufällig und wusste nie, was man darin fand. Die eindrücklichsten Momente, das, was sich nicht verlor, gehörte einem nie alleine. Die Angst gehörte einem alleine. Das Vergessen. Alles sonst, dachte Lev, bleibt nur durch andere gegenwärtig. Womit hatte er die letzten Jahre verbracht? Er hatte mit Imre das Sägewerk privatisiert, sich um seine Nichte, seine Neffen gekümmert, Milena im Wirtshaus besucht. War mit Kato durchs Isartal gefahren, seiner Mutter und Bonika zur Hand gegangen, hatte ganze Tage am Fluss verbracht und währenddessen gewartet. Ob Kamil zurückkam, dass Kato wieder anfing zu malen. Sie hatten auf das Ende der Diktatur gewartet. Dann warteten sie auf das Neue, ohne zu wissen, was es mit sich brachte. Nichts hatten sie sich sehnlicher gewünscht als die Öffnung der Grenzen. Und als sie offen waren, wussten sie nicht, was mit dieser Offenheit zu tun war. Lev konnte sich nicht länger einreden, er würde mutig sein. Etwas hielt ihn zurück. Mit wachsendem Abstand kehrten seine Gedanken zu Kato und Tom zurück. Er fragte sich, wo sie wohl waren. Nach ein paar Tritten in die Pedale wusste er, dass es Zeit war, umzukehren. Er nahm den direkten Weg, fuhr über weite Strecken auf Hauptstraßen, ließ sich waghalsig überholen, erntete erstaunte, scherzhafte, auch dreiste Zurufe, konterte mit dem Victory-Zeichen und kam nach 2 Tagen wieder in jenem Dorf an, in dem er die erste Nacht seiner Reise verbracht hatte. Marinella saß nicht am Tor. In seiner Vorstellung hatte sie sich die gesamte Zeit über nicht von ihrem Platz bewegt. Er klopfte. Der Hund schlug an. Das Bellen verstummte und Lev wusste, dass sie auf dem Weg zum Tor war. Wieder bewegte sich im Nachbarhaus ein Vorhang. »Das sei nicht nur ein anderes Rad«, sagte Marinella zur Begrüßung. »Auch die schwarze Krähe sitze nicht mehr auf dem Lenker.« »Ja, die Krähe ist fort«, bestätigte Lev. »Aber einen Vogel fährst du noch immer spazieren.«
Isabelle de Mee las aus Lichtungen von Iris Wolf, erschien im Klett-Cotta Verlag, Platz 1 der SWR-Bestenliste im Februar. Vielen Dank. Wir haben jetzt einige Namen gehört, die im Laufe des Romans auch mit Leben gefüllt werden. Das ist vielleicht gar nicht so wichtig jetzt, um jeder Biografie nachzugehen. Zentral ist der Satz, den wir auch gehört haben, Erinnerungen waren über die Zeit verstreut wie Lichtungen. Hermut Böttiger, in welcher Weise ist damit auch das poetische Programm des Romans benannt?
Ja, das ist eine sehr schöne Stelle, in der die Autorin tatsächlich reflektiert darüber, wie sie den Roman angelegt hat. Der Vergleich mit Erinnerungen und Lichtungen, die ja im Wald sich überraschend auftun, die sich auch sehr schnell verändern können, wo es Licht und Schatten gibt und wo man nicht alles sofort erkennt, wo mitten im dunklen Wald dann plötzlich so ein Lichtfleck aufbricht und das mit der Erinnerung gleichzusetzen und einen Roman so zu strukturieren, ist eine sehr schöne Idee. Und das wird so dann auch durchexerziert, dass rückwärts erzählt wird. Wir fangen in der Gegenwart an. Es werden so ein paar Dinge immer wieder angedeutet, die in der Vergangenheit liegen. Und im Lauf des Romans kehrt man dann in diese Vergangenheit immer tiefer zurück. Und am Ende erfährt man dann die Wurzel von allem. Also das ist jetzt kein ganz neues Erzählverfahren. Das gab es schon öfters. Ilse Eichingers Spiegelgeschichte ist so das lesebuchtauglichste Beispiel dafür. Aber das ist schon auch erhellend, weil die Tiefenschärfe der Figuren dann mit der Zeit immer deutlicher wird. Und von daher ist dieses Bild der Lichtungen auch ein Erzählmodell für den Roman. Und das passt auch dazu, dass die Kato, die weibliche Hauptfigur, zeichnet. Und dass sie Zeichnerin ist, das charakterisiert sie auch von ihrem ganzen Typus her. Das ist ein sehr ja sprunghaftes, koboldhaftes Wesen, das nicht leicht zu greifen ist. Also eine geheimnisvolle weibliche Figur, der man auch nie auf die Spur kommt.
Christoph Schröder, vielleicht schauen wir uns diese Konstruktion noch mal etwas genauer an. Ich habe mir zwischendurch die Frage gestellt, was wäre denn, wenn wir jetzt tatsächlich Kapitel 1 oder 2, die stehen am Ende, ganz zu Anfang gelesen hätten? Hätte das den Roman verbessert, verschlechtert? Oder man könnte jetzt auch fragen, gäbe es gar keine Folge für die literarische Erkenntnis? Wie sehen Sie das?
Naja, es hätte zumindest dafür gesorgt, dass ich den Roman lieber weitergelesen hätte, als so herum, weil die letzten beiden Kapitel tatsächlich die besten sind. Und das hat damit tatsächlich zu tun, was Helmut Böttiger jetzt gesagt hat, den Figuren fehlt am Anfang die Tiefenschärfe, die sie vielleicht nachher bekommen. Ich muss doch mal sagen, ich habe bislang ausschließlich enthusiastische Kritiken zu diesem Buch gelesen und das hat mich schon wahnsinnig gewundert, weil also erstens funktioniert diese Rückwärtserzählweise überhaupt nicht. Die hat schon bei Inga Maria Mahlke bei diesem Archipel-Roman nicht funktioniert, weil sie diese Entscheidung so zu erzählen ganz, ganz, ganz viele weitere strategische Anforderungen an die Autorin stellt, die sie permanent erfüllen muss. Es gibt permanent Cliffhanger, die aber dann im nächsten Kapitel dann erklärt werden müssen. Und das ist wahnsinnig umständlich auch. Also meiner Meinung nach funktioniert das nicht. Und es stehen Sätze in diesem Buch, gerade zu Anfang, es wird dann später besser. Entschuldigung, wir haben schon eine sehr schöne Lesung gehört, aber wenn ich einmal bitte noch zitieren darf. Die Kunst war ein Spiel zwischen Zeigen und Verbergen, das Leben auch. Es gab das Sichtbare und das Unsichtbare und nur das Wenigste kam überhaupt ans Licht. Manches konnte man in sich verstecken, bis man es vergaß, anderes nicht. Also bitte. Und davon gibt es wirklich mehrere Sätze, ganz davon abgesehen, dass Iris Wolf einen etwas unsäglichen Hang hat zu so einer naturmystischen Verschwiemelung, gerade zu also einer Waldmystik. Also man betritt einen Wald wie eine Kirche oder eine Kathedrale. Und dann gibt es so eine allwissende Großmutter, die hat immer schon vorher gewusst, wenn was Schlimmes passiert, aber hat es natürlich nie gesagt, weil sie immer nur schlimme Dinge gesagt hat. Also es sind ganz, ganz merkwürdige Sachen drin und ich möchte noch ein Beispiel nennen, auch aus dem Anfang. Da fahren Kato und Lev mit dem Zug und natürlich lässt sich die Tür des Zuges im Fahren öffnen und man weiß sofort, was passiert. Natürlich streckt Kato ihren Kopf raus und lässt ihre Haare im Wind wehen. Und das sehe ich schon, die ZDF-Verfilmung dazu. Und all diese erwartbaren, wenig originellen und auch wenig originell geschilderten Bilder, die gerade so auf den ersten 100 Seiten mir entgegenschlagen, haben mich doch ziemlich gestört und auch geärgert, weil für diese erwartbaren Bilder in so einem Roman, wenn immer genau das passiert, was man eigentlich schon kennt und was schon vorgestanzt ist, dafür gibt es ein Wort und das fängt mit K an.
Und Sie meinen Kitsch?
Das meine ich, ja.
Die Frage reiche ich an Nicola Steiner weiter. Hatten Sie auch das Gefühl, dass es dann doch manchmal zu kitschig ist?
Also das Gefühl.
Das habe ich bewusst so gesagt.
Nein, es passt. Ich möchte jetzt nochmal auf die Form
Sie ganz mögen
kurz
Kitsch.
Zurückkommen. Moment, es ist nicht Kitsch. Und zwar ist der Unterschied zwischen Kitsch und diesem ganzen Schreiben, dass es hier in der Schwebe gehalten wird. Es wird ja nicht benannt, sondern es bleiben Leerstellen. Das ganze Verfahren zeichnet sich dadurch aus, dass sie Mut zur Lücke hat, dass sie wirklich immer wieder sagt, ich konzentriere mich auf einige wenige Momente im Leben und im Rückblick dieses Ganzen, also vor allem eben von Lev, das eigentlich die Hauptfigur. Und ich finde es sehr raffiniert gemacht. Man lernt am Anfang die beiden Hauptfiguren, Lev und Kato, kennen. Und sie sind sehr, sehr isoliert betrachtet. Also passiert nicht viel rum, oder? Die beiden treffen sich wieder und man hat diese beiden. Und das ist genau wie im Leben, wenn ich jemanden kennenlerne, wenn wir uns das erste Mal begegnen. Man weiß nicht sehr viel über den anderen. Und im Laufe der Gespräche steigt man immer weiter ein ins Leben desjenigen, derjenigen und erfährt, was die prägenden Punkte waren.
Ja,
wenn man
jeder
jemanden
Augenblick enthält alles Gewesene und war doch immer wieder ein Neubeginn.
Ja, also
muss schon sagen, es gibt so was Kalenderspruchhaftes.
Nein, also klar, man kann immer irgendwelche Einzelsätze raussuchen und klar, kann man machen.
Ja,
aber
einfach.
Es ist ein Fluss und ich finde, dass es sehr, sehr gut funktioniert und dass Iris Wolf sehr genau sehr viele unterschiedliche Aspekte in diesem Leben herausarbeitet. Zum Beispiel das Rumänien unter Ceausescu. Also wenn die Leute untereinander sich sozusagen bespitzeln und warnen und nicht mehr zueinander gehen und der Großvater, der flüchtet und dann auch dieser Vielvölkerstaat. Also die Mutter war Siebenbürger Sächsin, der Vater ist Rumäne gewesen, gell? Und sie ist dann aber aus Schäßburg sozusagen in den Norden gegangen. Also diese ganzen unterschiedlichen Zuschreibungen, der Großvater von der Mutter, der Ferry. Dann auch flieht, Ferry, versteht sich als Österreicher, weil er sagt, ich war einfach auch mal hier österreichisch, ja, basta.
Jetzt muss man fairerweise sagen, das ist alles am Ende des Romans.
Also deswegen darf ich nur ganz kurz, um auch der Fairness halber zu sagen, ich sehe das auch alles. Ich sage ja, die letzten Kapitel sind sehr gut, gerade dieses letzte Kapitel in diesem Badeort, wo Lev mit dem Großvater ist. Und ich sehe auch, dass diese Atmosphäre der Diktatur wirklich sehr, sehr präzise und gut getroffen ist.
Und aber auch diese Flucht, die dann anschließend, die Auswanderung, die anschließend stattgefunden hat, dass alle gegangen sind, dass wirklich alles leer wurde und dass niemand geblieben ist.
Das ist
so gut
beschrieben. Das ist alles sehr gut. Ich glaube tatsächlich, und danach bin ich auch wirklich still, ich schwöre, ich glaube, das Problem liegt gerade am Anfang in der Konstruktion dieser Kato-Figur. Und die hochverehrte, geliebte Kollegin Sigrid Löffler hat immer gesagt, das und das, das ist eine Männerfantasie. Diese Kato-Figur ist in den Eigenschaften, Herr Böttiger, in denen Sie sie vorhin auch geschildert haben, unabhängig, jung, ein bisschen undurchsichtig und so weiter, aber immer stark und so weiter. Das ist eine Frauenfantasie. Also das ist eine Fantasie der Autorin, wie Sie vielleicht gerne diese.
Da möchte ich jetzt Herrn Böttiger dazu
ich auch.
Hören.
Ich fand es sehr lustig, wie Christoph Schröder das dargestellt hat. Also man kann das sehr leicht erzählen, so einen Roman, sodass man natürlich da auch so komische Effekte daraus erzielen kann. Ich fand es sehr lustig für mich, weil ich habe erwartet, dass dieser Roman über alles gelobt wird von uns allen. Und dann hatte ich mir genau die Stelle rausgeschrieben, die Sie vorgelesen hatten, um dann vorsichtig einzuwenden, ja, an manchen Stellen wird es so ein bisschen diffus, aber ich bin bereit, es zu entschuldigen, weil die ganze Konstruktion natürlich viel schöner ist und weil sie auch überzeugend ist. Also es ist so, dass man es mit diesem Roman von Inga Maria Mahlke, glaube ich, überhaupt nicht vergleichen kann. Das ist zwar das Prinzip, dass man auch von vorne nach hinten erzählt, aber diese ganze Problematik, dass man irgendwie so künstlich Cliffhanger machen muss und dann was erklären muss, das umgeht Iris Wolf, glaube ich, sehr gut. Es ist tatsächlich am Anfang, vor allem diese weibliche Figur Kato, die ja Gott sei Dank von einer Frau geschrieben worden ist und was schon so was Identifikatorisches hat, also etwas, was sich entzieht, was wirklich schwer fassbar ist. Und sie ist ja Pflastermalerin, sie reist durch Europa und bemalt dann so Straßenpflaster. Das ist eine sehr schöne, auch psychologischer Umriss von so etwas, was ich nicht festlegen will und was auch eine rätselhafte Wirkung hat, also Freiheitssuche und gleichzeitig nicht zu greifen für irgendwelche Männerfantasien, was auch dargestellt wird mit den Affären, die da angedeutet werden und vor allem für Lev, diese sehr bodenständige Hauptfigur, durch die dann noch eine andere Dimension in den Roman hereinkommt. Und das finde ich tatsächlich auch das Überzeugende daran, dass dieser Zusammenprall dieser rumänischen Herkunft und der Gegenwart in dem doch sehr wohlstandskonsumgesättigten Westeuropa, dieser Zusammenprall, der wird so subkutan geschildert. Diese Schilderung dieses Lebens in Rumänien Szenen, diese Familienstrukturen, die Arbeitsstrukturen, diese Waldarbeitersituation, diese eine Kneipe mit der Wirtin Milena. Also ich war ein paar Mal in Rumänien in den 70er, 80er Jahren. Das ist schon auch sehr gut eingefangen. Das ist atmosphärisch sehr dicht. Auch diese Mentalität, die sich so unserem Verständnis erstmal vollkommen entzieht, die rückt einem dann schon auch ein bisschen näher. Da wird auch diese rätselhafte Figur Cato, die sich entzieht, ein bisschen greifbarer dadurch, dass sie vor diesem Hintergrund gezeichnet ist. Und gerade wie Lev, die männliche Hauptfigur, diese Cato immer wieder im Hinterkopf hat und wie er dann zu ihr nach Westen, nach Zürich fährt. In diesem Gegensatz scheint doch einiges auf und das ist ein Stoff, den man sehr selten sieht. Das ist ihr Thema, die schreibt immer nur über ihre Kindheit in Rumänien, aber das ist schon etwas, was sich zu lesen lohnt, weil da viel erklärt wird von einem Europa, von Missverständnissen, von Problemen in Europa, weil man die unterschiedlichen Mentalitäten sehr stark merkt. Das ist dann schon auch sehr differenziert und nicht nur schwarz-weiß.
Also der Text ist ja durchzogen von zahlreichen Verweisen, des popkulturellen Zitaten. Das beginnt bei The Cure.
Genau.
Genau, von also rumänischen Volksweisen.
Sprachen aus der Region.
Genau, es ist sozusagen ein, sagen wir mal, ästhetisches Grundprinzip, was da so durch sich zieht. Es wird ja auch dann im Nachhinein alles aufgedröselt, wann welche rumänische Sängerin wo zitiert wird. Es hat ja einen Anmerkungsapparat quasi.
Es gibt vor allem diese Bemerkungen, es gibt so Zitate vor jedem Kapitel, die in unterschiedlichen Sprachen sind, die dann auch in dem Land, also in Rumänien jeweils Verwendung finden, also von Hebräisch über Siebenbürger Sächsisch bis Rumänisch sowieso, aber auch Sinti- und Roma-Sprache etc. Was sie viel macht, ist, dass sie im Fließtext, also in der Erzählung, Sprichwörter aus ihrer Heimat einfließen lässt, die einfach sozusagen bei ihr noch drinnen sind. Also Iris Wolf ist ja 77 in Schäßburg geboren und ist rumänisch mit aufgewachsen, ist dann aber 85 nach Deutschland gekommen und hat die rumänische Sprache verloren. Aber die Sprichwörter sind interessanterweise in ihrer Familie immer noch gängig, weil vieles lässt sich einfach nur in dieser Sprache in Familien weiter transportieren. Und darauf referiert sie. Und ich finde, das ist ganz gut eingearbeitet. Also ich bin verheiratet mit einem Siebenbürger Sachsen. Insofern habe ich da einen großen Bezug und konnte das alles auch ein bisschen besser zuordnen. Aber mich hat es nicht gestört. Ich finde das immer eine Qualität, die einem die Augen öffnet und vor allem vielen Menschen, wahrscheinlich vielen Lesenden, ein Land näher bringt, was bis dato eben auch noch einigermaßen verschlossen war.
Wobei man ja auch sagen muss, dass gerade diese Passagen auch Teil dieses Konzepts sind, dieses Romans, was ich sehr gut dargestellt finde in diesem Buch, nämlich klingt jetzt wieder wie eine Binsenweisheit, aber es zieht sich ja durch das ganze Buch und es wird sehr deutlich, dass man sich einfach aus dieser Herkunft heraus nicht lösen kann, dass man da nicht rauskommt, wenn man in dieser Diktatur groß geworden ist, wenn man mit dieser Securitate, die bis in die kleinsten Winkel, bis in die Kneipen der Dörfer irgendwie präsent ist. Und wenn man damit groß geworden ist und nochmal das letzte Kapitel spielt, dann in einem Badeort, das ist wirklich sehr gut gemacht, dass diese Herkunft an den Figuren haften bleibt, egal wie sehr sie auch strampeln, dort wegzukommen.
Nicht unbedingt, weil Ferry, der Großvater, sagt, er entscheidet sich für seine Identität und Cato beispielsweise lässt alles hinter sich. Cato wirft alles ab, deswegen ist sie so wenig greifbar.
Ich glaube, da kommen wir auch so langsam dem wirklichen Kern dieses Romans näher, denn in dem Kapitel, das in diesem Badeort spielt, entwirft Ferry so etwas wie die Vision eines Vielvölkerstaats, weil man erfährt über Ferry, dass er sich zwar entschieden hat, Österreicher zu sein, aber er erinnert uns auch nochmal daran, wie oft er seine zugeschriebene Nationalität hat wechseln müssen. Einmal war es sozusagen ungarisch-österreichisch, dann war es rumänisch. Das war ihm dann irgendwann zu viel. Und dann hat er gesagt, nee, ich bin jetzt Österreicher und deswegen zieht er da auch wieder hin. Also, und das scheint mir doch eigentlich das zentrale Thema zu sein, Herr Böttiger, oder?
Es gibt natürlich mittlerweile immer stärker diesen Mythos des alten Habsburg, des Vielvölkerreichs, was Österreich-Ungarn bis 1918 ja tatsächlich war, wird mittlerweile ein bisschen glorifiziert. Darauf fußt das schon in gewisser Weise, weil man sagen kann, die Popkultur spielt schon eine große Rolle, hatten Sie ja gesagt. Und die rumänische Popkultur war aber eben eine andere. Das ist eine, die wir nicht kennen. Also diese Sängerinnen, die da zitiert werden. Oder auf einer ganz anderen Ebene, Nikolaus Lenau, ein Lesebuchdichter deutscher Sprache, kommt eben auch aus dieser Region. Aber auch die Prägungen durch die Alltagskultur, das sind eben andere. Und die gehören auch zu einer gesamteuropäischen Erinnerungskultur dazu. Und ich glaube, da gibt der Roman schon auch ein paar Hinweise. Die Mentalität ist in Westeuropa relativ fremd. Man ist auch geneigt, es irgendwie von sich wegzuwenden. Aber das spielt mehr denn je eine Rolle, wenn man die Diskussion jetzt über Zusammenwachsen und Entfremdung zwischen europäischen Ländern immer wieder merkt. Da gibt es Hinweise darauf. Also diese Cato, dieser Lev, die sind schon geprägt von einer bestimmten Mentalität, von einer Kultur, die man sehr ernst nehmen muss und die gleichberechtigt neben der westlichen Kultur steht. Und von daher, diese Rückbesinnung auf viel Völkerstaat Habsburg ist zwar ein bisschen ironisch augenzwinkernd, aber man kann es in die Gegenwart übersetzen. Auch die jetzt 30- bis 50-Jährigen sind dort anders popkulturell geprägt als die westlichen.
Das wollen wir als Schlusswort nehmen. Lichtungen von Iris Wolf erschienen im Klett-Cotta Verlag. Platz 1 der SWR-Bestenliste im Februar. Und damit kommen wir zum Ende der heutigen Veranstaltung. Die SWR-Bestenliste, Sie haben es gesehen, liegt natürlich auch in voller Länge vor. Etwa zum Nachlesen im Internet auf unserer Homepage swr2.de. Im gut sortierten Buchhandel gibt es die Bestenlisten-Flyer mit Informationen zu den ausgewählten Büchern. Aus der Jury der SWR-Bestenliste waren heute Abend in Bühl zu Gast Nicola Steiner, Helmut Böttiger und Christoph Schröder. Aus den besprochenen Büchern haben Isabel de Mee und Johannes Wördemann gelesen. Mein Name ist Carsten Otte und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend.